Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, kennt ihr eigentlich noch Georgina Fleur und Kim Gloss? Es sind so vor 15 Jahren.
Georgina Fleur, sag mir was.
Ja.
Woher?
Trash-TV, RTL, Trash-TV-Geschöpfe von vor 15 Jahren. Die leben jetzt in Dubai und sind dort Influencer, sparen fleißig Steuern. Aber ja, ich weiß nicht. Also eigentlich wäre es ganz cool, mal die beiden einzuladen in puncto Meinungsfreiheit, weil hier in Deutschland gibt es ja auch immer so einige Gestalten, die dann irgendwie sagen, oh, hier darf man ja gar nichts mehr sagen. Aber dazu würde ich jetzt gern auch mal Kim Gloss befragen. Ihr habt das mitbekommen, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Hol sie dir, bevor sie bei Lanz sind. Ja, und ja. Also hol sie dir in den Kanal.
Das wäre schon, das wäre ein gutes Video. Wenn Timo Bautzus einfach gut mit Geld und dann so ein Interview mit Kim Gloss. Das ist schon, fände ich gut. Ich habe eine Vision. Aber lasst uns jetzt auch sofort ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder einkehren lassen. Wir haben nämlich in dieser Woche naturgemäß wichtige und auch sehr ernsthafte Themen zu besprechen. Wir sprechen natürlich über den Iran. Darauf kommt es jetzt an. Das ist unsere These. Da wollen wir quasi jetzt nochmal gleich unsere Gedanken mit euch teilen. Wir werden über Rüstungsaktien sprechen und auch dort unsere Einschätzung abgeben. Wir sprechen über Goldaktien. Sebastian hat nämlich gekauft. Wir haben die Verlierer der Woche mit im Gepäck. Dann werden wir über das Thema sprechen. Ja, wer hat das eigentlich mitgebracht? Ich glaube, Lars. Warum verhohnepiepelt mich der Markt? Und verhohnepiepelt ist jetzt ein Euphemismus für das Wort, was hier tatsächlich auf meinem Zettel steht. Dann sprechen wir über Bitcoin und Software. Die waren nämlich überraschend stark in dieser Woche. Das müssen wir einfach mal versuchen einzuordnen. Und wir haben die Hörerfrage von Johanna mit dabei. Liebe Grüße an dich, Johanna. Was halten wir von Diageo nach der Dividendenkürzung, hat sie gefragt. Genau, die Hörerfragen, die könnt ihr unter www.beim-dip.de einreichen. In unserer App, dazu werden wir nachher auch noch mal ein paar Worte verlieren, im Kontext jetzt nämlich auch von unserem ersten Thema. Aber ich übergebe jetzt erstmal an dich das Wort, Sebastian. Kannst du uns mal ein bisschen Kontext geben zum Iran und den Entwicklungen in dieser Woche? Kannst du das mal so ein bisschen zusammenfassen?
Ich mache mal ein kurzes Zusammenfassung. Wir hatten ja letzte Woche am Samstag, also wir nehmen wie immer Freitagvormittag auf. Es ist so etwa 10.20 Uhr aktuell und vor knapp einer Woche, also am Samstag, wurden ja die ersten Angriffe auf den Iran geflogen. Das heißt, Israel hat die Operation Roaring Lion gestartet und die Amerikaner die Operation Epic Fury. Es ist ein bisschen so noch unbekannt, wer hat als erster angefangen und wer hat wen dann flankiert oder flankieren müssen. Es hat sich wohl laut Berichten Zeitfenster ergeben für diesen Angriff. Und was sich dann allerdings gezeigt hat, ist, und das fand ich diese Woche auch ganz spannend, dass der iranische Außenminister sogar gesagt hat, es gibt eine Art Verselbstständigung innerhalb des Irans. Das heißt, die Revolutionsgarden, die normalerweise dem Ayatollah persönlich unterstehen, der ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag getötet wurde, die drehen mehr oder weniger frei. Das heißt, die versuchen, die umliegenden Anrainerstaaten zu bombardieren. Das heißt, sowohl Botschaften in Saudi-Arabien, in Kuwait, in Bahrain, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Du hattest gesagt, Timo, oder angespielt natürlich auf Dubai. Dort gab es auch einige Raketenangriffe, also über 700 Stück an Raketen, an Drohnen und verschiedenen anderen Dingern. Und da versucht natürlich der Iran aktuell, die Kriegskosten für die USA und alle Beteiligten zu erhöhen, weil die teuflische Taktik eigentlich ist zu sagen, man greift die Verbündeten der USA an, man greift die Anrainerstaaten an, man versucht so viel Chaos wie möglich zu organisieren und zu stiften, um dann den Druck zu erhöhen, dass beispielsweise die Emirate mit viel Geld, die ja auch in den USA viel Geld investiert haben, die ja teilweise auch viel Geld in den Trump-Coin investiert haben, dann Druck auf das Weiße Haus, also Donald Trump, ausüben und dadurch versucht wird, dass zumindest die Kampfhandlungen eingestellt werden. Bisher allerdings, Donald Trump, ich habe gestern Nacht noch auf CNN die Pressekonferenz angeschaut, zeigt sich allerdings kampfeslustig, kann man sagen. Das heißt, er sagt, sie sind vorbereitet, er hat einen höheren Kampfwillen als die Iraner. Also da ist jetzt eigentlich das Thema des Marktes momentan, wie lang wird diese militärische Operation gehen? Ich gehe davon aus, wir werden eher eine kurzfristige Operation sehen, aber wir können das auch gleich mal noch thematisieren, es könnte auch, ich nenne es mal immer so ein Russland-Szenario werden, da dachte man ja auch, Russland in 5 bis 6 Tagen hätte die Ukraine eingenommen. Die Ukrainer sind sehr, sehr wehrhaft, sehr, sehr standhaft gegenüber den Russen und der Krieg zieht sich mittlerweile seit über 4 Jahren. Also von daher, das ist das, was der Markt versucht gerade einzupreisen. Haben wir hier eine größere Eskalation oder ist das alles zeitlich begrenzt und löst sich alles dann doch am Ende etwas besser auf als jetzt angenommen? Und natürlich kommt noch mit rein, das verwundert mich persönlich am meisten, da könnt ihr gleich noch sagen, wie ihr denkt, dass natürlich in Anbetracht dieses Angriffs auf den Iran eigentlich klar war, dass die Straße von Hormuz dann gesperrt wird. Und irgendwie sind alle ein bisschen damit überrascht und Donald Trump sagt ja, er würde Versicherungen für die Schiffe bereitstellen, wo die Reeder aktuell sagen, naja, sie wissen nicht, ob sie das überhaupt annehmen können. Es ist relativ undetailreich noch gemacht. Der hat gesagt, dann die Navy könnte ja Schiffe eskortieren. Also, dass man jetzt erst reinkommt und versucht, den Ölpreis in den Griff zu bekommen, bei einer eigentlich absehbaren Situation, gibt mir leicht das negative Gefühl, ob das alles komplett durchgedacht war oder ob man gesagt hat, hey, da ist jetzt gerade eine Chance, um auch wichtige Mitglieder im Führungsgremium des Irans zu attackieren, aber eigentlich durchgedacht, was dann die Folgen für die Börsen wären. Das ist ein bisschen so, wo ich, sage ich mal, skeptisch bin, ob da ein kompletter Masterplan dahinter ist. Aber das ist zumindest der aktuelle Stand, was wir am Freitagvormittag haben. Muss aber auch sagen, die Lage entwickelt sich dynamisch. Das heißt, wenn ihr die Folge am Sonntag hört und ich mache es jetzt kurz oder die Ausgabe auf YouTube anschaut, guckt in unsere App, weil in der App begleiten wir das natürlich komplett genau mit. Also als wir letzte Woche am Samstag gesehen haben, dass es losging, da ich kann euch mal die Chronologie natürlich gerne mitgeben. Da gab es die erste Reaktion von Timo im wöchentlichen Samstagsbriefing. Das heißt, Timo, du hast direkt eingeordnet, was wussten wir bis dahin am Samstagvormittag oder Samstagmittag. Danach gab es von mir für die Plusmitglieder noch ein Update. Was ist mit den Positionen im Depot los? Wie geht's weiter? Danach hat Lars gepostet und zwar eine wichtige Frage. Weil genau bei solchen Handlungen stellen sich ja viele die Frage, kann man am Wochenende noch handeln? Sollte man da noch einsteigen? Sollte man noch Aktien kaufen? Also wichtiger, wichtiger Hinweis von Lars, auch was diese Thematik angeht, am Wochenende zu handeln. Dann hatten wir am Sonntag ein Update, ein statistisches Update von Jürgen, der bei uns in der Community als ehemaliger Banker auch mitwirkt und seine Expertise mit reinbringt. Also kurzum, es gab dann noch etliche Updates dazu und genau dafür ist natürlich die App da, dass wir euch bei so schnellen Entwicklungen begleiten können. Also jetzt mache ich aber mal einen Punkt dazu und will natürlich auch hören, was ihr sagt.
Genau, Lars, bevor ich an dich übergebe, darf ich da noch einmal ganz kurz mit reinspringen, Sebastian, weil dieses Format, dieser Podcast hier, das kann natürlich kein Live-Format sein und das kann nichts sein, was irgendwie Entwicklungen in Echtzeit einordnet. Also jeder, der medienschaffend ist, wird das bestätigen können, dass das also auch eine gewisse Nachlaufzeit hat. Uploads, die Postproduktion, dass unsere Stimmen auch nochmal hier vernünftig dann nachbearbeitet werden und so weiter und so weiter. Das kostet halt ein bisschen Zeit und insofern werden wir immer mit diesem Format hier ein bisschen hinten dran sein. Aber wenn ihr diese Live-Einordnung des Geschehens haben wollt, egal wann, unter der Woche, abends, morgens oder auch am Wochenende, dann ist halt die App genau das Richtige für euch. Und wie gesagt, das ist vollkommen gratis. Da sind schon mehr als 46.000 zufriedene Nutzer drin. Und genau, an dieser Stelle übergebe ich jetzt erstmal an dich, Lars. Wie blickst du auf die Situation im Iran?
Ja, vielleicht darf ich die Frage noch ein bisschen kleinteiliger nehmen bezüglich, so wie wir es formuliert haben, darauf kommt es jetzt an. Und für mich ist der Gradmesser schlechthin. Der Fokus richtet sich sowieso schon auf den Ölpreis, meines Erachtens zu Recht. Man darf ja wenn man sich überlegt, naja, was können die großen Konsequenzen? Es geht ja nicht um die Frage, wer gewinnt. Also die USA haben Militäretat knapp 1 Billion und der Iran 25 Milliarden. Die Frage ist einzig und allein, wie lange dauert es? Und wie sieht das Ergebnis aus? Und das wird sich meines Erachtens, und wenn man das Ganze als Spiel betrachten würde, wenn es nicht so ernst wäre, dann müsste man dem Angegriffenen konstatieren, dass er durchaus den größten Hebel gefunden hat, nämlich das für die USA massiv zu verteuern. Und damit meine ich nicht nur, dass natürlich jeder Tag Krieg wahnsinnig viel Geld kostet, sondern damit meine ich auch insbesondere, dass je länger der Krieg dauert, beziehungsweise je mehr Dauer der Markt einpreisen muss, desto eher wird er gezwungen sein, Inflation einzupreisen. Und auch wenn die Inflation für den Ölpreis nicht mehr die Rolle spielt wie früher, eine Fett-Statistik hat in etwa mal ausgerechnet, was es kosten würde. Also $10 Preisanstieg in Öl können, je nachdem, wie lange es andauert, rund 50 Basispunkte in der Inflation bedeuten. Das würde also bei einem Extremszenario, welches JP Morgan mal beschrieben hat, $120 bis $130 im Sommer, würde bedeuten, wir wären wieder bei einer erwarteten, sie wird ja immer rückwärtig gemessen, bei einer erwarteten Inflationsrate von 4,5%. Und das ist knapp unter Corona-Niveau und würde alles zunichte machen an Kontrolle der Verteuerungsrate oder der Teuerungsrate der letzten 13 Monate. Und deswegen bin ich in dem gleichen Camp wie Sebastian und sage, der Markt muss Risiko einpreisen. Es geht gar nicht anders, weil wir auch wissen, dass solche Konflikte gerade dort vor Ort, und die Amerikaner müssten es eigentlich auch wissen, deutlich schwerer zu kontrollieren sind, als man das denkt. Das ist was ganz anderes als eine schnelle Militäroperation in Venezuela. Gar nicht vergleichbar. Und deswegen ist es auch richtig, dass der Markt hier einpreist. Ich glaube aber, dass Donald Trump beinahe unabhängig vom Ausgang das Ziel hat, möglichst schnell zu sagen, er wird es ja immer als Erfolg framen. Ja, ich habe mitbestimmt, wer hier jetzt zukünftig das Sagen hat. Wir haben unsere Verhandlungsziele erreicht, wir sind fertig. Und dann geht er zur Tagesordnung über. Und ich würde sogar behaupten, ja, die Optimisten sagen 4 bis 6 Wochen. Ich glaube sogar, das will er undercutten und es noch schneller machen, weil er genau das weiß. Man stelle sich das, Benzin kostet momentan die Gallone in den USA $3.30. Das stand sogar im Wahlprogramm auf jeder Bühne. Wir bringen ihn unter $2. Jetzt kostet er $3.30. Der Druck, der hier auf Donald Trump jeden Tag sich weiter erhöht, ist A, meines Erachtens unterschätzt worden. Er ist aber noch voll im Zeitrahmen. Und abschließend, das ist ja genau das, was er in allen anderen Konflikten, auch wirtschaftlicher Natur, auch immer gemacht hat. Erstmal ganz hochlegen und sagen, wir können zur Not für die Ewigkeit durchhalten. Ja, wir machen das hier so lange weiter, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Dass diesen kurzfristigen Druck hat er ja auch bei den Zöllen. Wir erinnern uns, er hat hingenommen, dass der Markt mal eben schnell 10-15% einbricht. Das ist mehr oder weniger das gleiche Schema. Und von der Benchmark oben aus, es könnte alles furchtbar lang und furchtbar schwierig sein, kannst du nur noch überzeugen und oder beziehungsweise den Markt dann positiv überraschen. Und die große Unbekannte ist, ob er das alles so kontrollieren kann. Aber ich bin mir sicher, er möchte in den nächsten 4 Wochen sagen, we have a deal.
Wie ist denn die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Worst-Case-Szenarios, das du gerade beschrieben hast, Lars? Also das wird jetzt eine sehr lange, sehr zähe Militäroperation, ein Krieg. Öl könnte zum Beispiel in Richtung $100 gehen, vielleicht sogar darüber hinaus. Wir hätten damit dann also auch das, was du skizziert hast, einen Anstieg der Inflation. Das würde wiederum dafür sorgen, dass also die Fed wenig bis gar keinen Spielraum mehr hat, also auch tatsächlich die Zinsen runterzubringen. Und kann man dieses Risiko für die Märkte dann vielleicht sogar so ein bisschen quantifizieren oder ist das halt einfach eine Blackbox? Also bedeutet das jetzt in diesem Worst-Case-Szenario, das ist ja nicht das Basisszenario, aber das Worst-Case-Szenario, also welche Eintrittswahrscheinlichkeit hat das und kann man das Risiko dann irgendwie 5%, 10% Drawdown im S&P 500 oder so, kann man da irgendwie ein Schild dran hängen?
Also um hier nicht als Zweckoptimist zu gelten, muss ich sagen, das wäre nicht das, das Worst-Case-Szenario wäre, die Hezbollah hätte doch noch so viel Kapazität, dass sie direkt mit eingreifen würden, was dazu führen würde, dass A, Bodentruppen im größeren Stil zum Einsatz kämen und B, auch die Emirate selber eingreifen müssten. Das wäre für mich das Worst-Case-Szenario. Das ist in den aktuellen Kursen nicht drin. Dann wären wir sicherlich in dem Bereich $120 bis $130. Und wenn wir da erstmal sind, kann alles passieren. Dann kann auch der Markt höher spiken. Dann springen Spekulanten drauf und. Und das würde für die Aktienmärkte meines Erachtens ein zweistelliges Abwärtspotenzial bedeuten. Das wäre wirklich der Worst-Case-Szenario. Das, was wir jetzt sukzessive einpreisen, ist das Szenario, dass es einfach länger dauert. Aber ich erwarte, also das würde ich als vielleicht 10%, vielleicht 15%, weil eben Dinge nicht immer kontrollierbar sind. Das wäre für mich das Worst-Case-Szenario. das wahrscheinlichste Szenario für mich ist, dass wir, und das würde ich dann irgendwo bei 50% ansetzen, dass die 90 bis 100 Dollar im Ölpreis nicht überschritten werden dürfen und dann deutliche Verhandlungsbereitschaft. Und seien wir ganz ehrlich, Verhandlungsbereitschaft heißt dann, wenn Donald Trump sagt, okay, wir haben unsere Ziele erreicht, wir verhandeln jetzt. Das klingt vielleicht banal, aber wenn wir uns bisher seine Agenda anschauen, dann geht's nun mal genau darum. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie ja verhältnismäßig intensiv jetzt so drauf drücken. Weil klar sein muss, alles, was wir machen, müssen wir eigentlich jetzt in kürzester Zeit machen. Es gibt dann auch noch, ich möchte es aber gar nicht so weit kommen lassen, weil das irgendwo auch bei mir ein Unwohlsein hervorruft. Es gibt so eine Statistik, wie sehr der Grenznutzen von diesen Militärschlägen sinkt. Wenn du die offensichtlichen Ziele erstmal zerstört hast, dann kannst du sagen, wir haben das und das und das erreicht. Anschließend brauchst du aber den gleichen Aufwand, um immer weniger in Anführungszeichen Nutzen und Effekte zu erzielen. Und das ist eine Phase, da wollen die USA nicht rein. Deswegen ist für mich das der Base Case, wenn man so will, dass der Aktienmarkt durchaus noch ein bisschen schwächer tendieren kann in den nächsten Wochen. Das wird die Nachrichtenlage dann zeigen. Aber dass das eben etwas ist, was uns vielleicht noch in den ein bisschen in den April hinein beschäftigt, darüber hinaus aber nicht mehr.
Sebastian, hat dich eigentlich überrascht, dass in dieser Woche Gold und Silber, also so wie im Aktienmarkt auch, mal sehr gute Tage hatten, also mit zum Beispiel auch in Gold dann Tageskerzen von so 3-4%, aber dann am nächsten Tag auch wieder abgegeben haben. Das war ja auch im Nasdaq, im S&P, im DAX, also in allen wichtigen Indizes, auch so oder ähnlich zu beobachten. Ist das nicht ein bisschen komisch?
Liebe Freunde von By the Dip Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt, 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Ich fand es nicht sonderlich komisch, weil was wir ja aktuell an den Märkten sehen, ist stimmungsgetrieben. Also wir sprechen jetzt nicht über Daten, über Analysen, sondern jeder versucht das einzuordnen, was gerade am Markt passiert. Also wie Lars sagt, wie lang geht dieser Krieg? Geht er jetzt Wochen? Geht er vielleicht länger? Werden vielleicht die Anrainerstaaten mit reingezogen? Ich persönlich würde sogar ein anderes Worst-Case-Szenario definieren. Und zwar, du hast jetzt den Iran aus US-Sicht, sagen wir mal, den Kopf der Schlange abgeschlagen. Aber was kommt jetzt? Also die USA werden nicht mit Bodentruppen reingehen. Das wird Donald Trump nicht wollen. Das heißt, du musst und du kannst einfach nicht nur durch Luftschläge, wie Lars sagt, gibt es Beispiele durch Serbien oder auch durch Libyen mit Gaddafi. Du kannst durch Luftschläge alleine das nicht umkippen. Das heißt, du musst die Leute, die Iraner, entweder auf die Straße bekommen, dass sie jetzt einen Umsturz machen, oder die USA versuchen ja auch die Kurdenmilizen zu bewaffnen, dass du jetzt auch irgendwie dadurch einen Umstieg oder einen Umsturz anzettelst. Also das wird ein großes Ding. Wenn du aber jetzt einen komplett destabilen Iran bekommst, dann ist es vielleicht sogar schlimmer als das, was zuvor war. Weil vergessen wir nicht, du hast da die Leute, du hast da die Revolutionsgarden, du hast da jetzt die meisten, die mittlerweile in Bunkern drin sitzen. Und das ist jetzt eben das, was der Markt versucht zu bewerten. Und deswegen haben wir diese Woche, wenn wir sich ins Hedgefonds-Sprech reingehen, teilweise so einen Correlation-One-Market gesehen. Das heißt, auf Deutsch einen Markt, wo alles korreliert mit einer Stufe von 1 oder mit einem Wert von 1. Das heißt, Aktien gingen runter, Gold und Silber gingen runter, Rohstoffe gingen runter, weil Leute einfach versucht haben, einzuordnen, was passiert. Weil vielleicht Margin Calls auf einer Seite waren, das heißt, dass Sicherheitsleistungen gestellt werden mussten, dann wird auch Gold verkauft. Das haben wir oft auch in Krisen gesehen, dass gerade am Anfang Druck bei Gold ist, weil es sich noch relativ gut gehalten hat und dann Abverkäufe stattfinden, damit einfach Kapital frei wird, um woanders Löcher stopfen zu können. Aber ich muss auch nochmal sagen zum Gesamtmarkt, wenn wir mal gucken, was in den letzten Wochen auf den Markt draufgeworfen wurde, das heißt, das KI-Narrativ frisst Software auf, daraus entstanden ist so eine Art Angst um eine Finanzkrise 2.0. Sind vielleicht die Softwareunternehmen vom Ende? Sind damit die Finanzierungen vom Ende von den Business Development Companies, von Blue Owl? Wird das ganze CapEx sich jemals lohnen? Werden die Hyperscaler die 700 Milliarden allein in diesem Jahr jemals rein verdienen? Und jetzt hast du noch einen Krieg. Und wenn ich mir aktuell draufschaue, ich habe gerade mal aktualisiert, Nasdaq aktuell gut 4% unter Allzeithoch. S&P weniger als 3%, DAX 6,5% unter Allzeithoch, Eurostox 6% unter Allzeithoch. Und der Ölpreis notiert auf demselben Level wie beispielsweise im Juni 24 oder September 23. Das heißt, Der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau ist kein Problem. Das Problem ist der 20% Anstieg dieser Woche, weil jetzt alle sich schnell an die neue Situation gewöhnen müssen. Aber wir sind im Ölpreis auf dem Level, wo wir vor einem Jahr waren und vor zwei Jahren. Also insgesamt muss ich sagen, finde ich die Marktstärke trotz allem immer noch beeindruckend, muss man wirklich sagen. Aber wir müssen jetzt natürlich gucken, wie geht's weiter? Und da werden die nächsten 1 bis 3 Wochen definitiv entscheidend werden, ob es jetzt ein Ende kommt oder zu einem Ende kommt oder nicht. Und Donald Trump, muss ich sagen, ich bin gleich fertig, clevererweise, muss man sagen, hat er ja kein direktes Ziel ausgerufen. Das heißt, er kann sagen, der Ayatollah ist tot, das ist schon mal ein Ziel. Er kann sagen, die Uran- und Nuklearanreicherungsanlagen sind kaputt, wäre ein Ziel. Also er hat einen Exit und er hält ja immer wieder die Tür auf und sagt, er werde bereit für Verhandlungen. Also er versucht das schnell zu beenden, weil das, was Lars vorhin beschrieben hat, sind natürlich die Zwischenwahlen im November. Und die USA oder die Amerikaner stehen nicht hinter diesem Angriff. Das heißt, Venezuela fanden alle irgendwie gut, aber das, was im Iran passiert, finden alle nicht gut. Also er hat Druck, das irgendwie beizulegen und das halbwegs so, dass er sein Gesicht natürlich nicht verliert und dass trotzdem der Iran nicht mehr als Gefahr gesehen wird, vor allem von Israels Seite.
Insbesondere nur ganz kurz, auch aus dem eigenen Lager. Also Tucker Carlson hat das ja extremst kritisiert. Mhm. Und Tucker Carlson ist ja sehr eng verbandelt mit J.D. Vance. Also, naja, sorry Lars, ich bin da
reingekommen. Exakt der gleiche Punkt. Es ist erstaunlich. Ich glaube, 5 Tage hat J.D. Vance gebraucht, die Faust wieder aus dem Mund rauszuziehen und dann zu sagen, Donald Trump hat seine Ziele. Normalerweise, also es gibt ja natürlich dann auch, die genau hinschauen und sagen, normalerweise sagt er nie seinen ganzen Namen oder sowas, sondern sagt immer Mr. President oder The President oder sonst irgendwie. Und diesmal hat er gesagt, Donald Trump hat seine Ziele und Donald Trump erreicht seine Ziele. Das ist also eine Form der Distanzierung, die vielleicht so ein bisschen durch die Blume sein mag, aber ja. Deswegen, du hast wahrscheinlich auch bei dem Wort clever von Sebastian, du hast vollkommen recht, unter Verhandlungs-, also wenn man es jetzt nur darauf bezieht, dann war es clever. Ansonsten, sagen wir mal neutral, die Zukunft wird es zeigen. Aber diese Stärke des Aktienmarktes, das ist wirklich beeindruckend. In einem anderen Umfeld, weil man sagt, ja, wo bleibt denn die große Liquidität? Wo sind denn da die Bullen, von denen alle sprechen? Also das, im Jahr 2022, als klar war, dass die Zinsen wohl eher steigen müssen statt sinken, da hätte das Potenzial gehabt, den Markt zusätzlich nochmal 20% unter die Verluste, die wir eh schon hatten. Das wäre also eine massive Korrektur geworden, weil der Markt das wahnsinnig gut jetzt verdauen kann. Also das wissen nicht nur wir schlauen Menschen, sondern das wissen natürlich auch die Amerikaner und das weiß auch zumindest der ein oder andere Berater von Donald Trump, wann man so etwas machen kann, das Zeitfenster dafür auch unter ökonomischen Aspekten. Aber ich finde auch, selbst wenn der charttechnisch sieht der DAX zum Beispiel ein bisschen angeschlagen aus, selbst wenn der 1000 oder 1500 Punkte tiefer notieren würde, das wäre immer noch für die Nachrichtenlage, die wir hier gerade haben, wäre das immer noch eine bemerkenswerte Stärke, woraus sich dann, und das sage ich auch ganz offen, für mich auch ergibt, diese Korrektur, deren Ende ich noch nicht kenne, die ist für mich eine klar kaufenswerte.
Ich hatte in dieser Woche noch ein Interview mit Thierry Bourgeat, der war ja auch schon mal zu Gast hier, hat dich vertreten, Lars. Und Thierry hat gesagt, der S&P 500, der weist so eine kleine Anomalie auf. Also das klingt jetzt ein bisschen wilder, als es tatsächlich ist. Also er sagt, in den letzten 3 Monaten war halt die Volatilität, also die Tagesbreite des S&P 500, so gering. Also das heißt, das ist so eine quasi so wie so ein Vola Crunch, also so eine Vola-Kontraktion. Und das würde darauf hindeuten, dass entweder ein sehr großer Ausbruch nach oben hin kurzfristig bevorsteht oder ein sehr großer Ausbruch nach unten hin bevorsteht. Also die Richtung ist unklar, aber das Indiz dieser Vola-Kontraktion ist, dass eine große Bewegung stattfindet. Das kann man ja auch, Lars, wenn so gleitende Durchschnitte zusammenlaufen, dann ist das ja auch so, ne? Also
genau, dass mal so ein Zustand eben nicht sehr lange anhält. Man könnte so ein bisschen oberflächlich formulieren, es mag jetzt so richtig keiner mehr kaufen, ob der Unsicherheiten, aber es will auch keiner aussteigen, weil man den Eindruck hat, das wird vorübergehend sein. Und wenn ich sage, dass ich eine Korrektur kaufen würde, dann meine ich damit, ich würde eine Korrektur kaufen. Ich bin ja investiert. Momentan, das wir sehen, ist ja noch keine Korrektur. Und wenn wir die Statistik nehmen, die du hier gerade, oder beziehungsweise die, ja, die Bewegung, die hier gerade so besprochen wurde, wenn wir uns den S&P 500, den Gleichgewichteten, anschauen, dann hat der ja den S&P 500, wie wir ihn kennen, den Gewichteten, deutlich outperformt, mehr als 10%. Und das war, reine Statistik, in der Vergangenheit eher ein Zeichen dafür, dass es eine Korrektur geben muss. Dann gibt es eben eine Korrektur. Also ich sage nicht, dass der S&P 500 in 4 Wochen höher steht. Wenn die Statistik, die tatsächlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatte in der Vergangenheit, wenn die wieder so stimmt, dass also diese Outperformance des gleichgewichteten S&P 500 ein eher bärisches Signal ist, dann sehen wir eben vielleicht mal eine Korrektur um 10%. Das kann durchaus sein, gerade in diesem Umfeld. Die Frage ist, wo stehen wir in 6 Monaten und wo stehen wir in Richtung November? Und das ist eine Frage, da können wir, Timo und ich zumindest mal, sind ja in der Win-Win-Situation. Entweder Donald Trump kriegt den Aktienmarkt hoch oder er kriegt den Arsch voll bei den Midterms. Beides wäre für uns fein. Von daher.
Da sind wir ein bisschen im Vorteil gegenüber Sebastian.
Top-Ausgangslage.
Ich will aber nur widersprechen. Ich bin wahrscheinlich der wohlgeneigteste von uns dreien gegenüber Donald Trump. Aber das heißt nicht, dass ich jede Entscheidung von ihm gut finde, weil ich sehe Leute immer in Facetten. Und ich finde es, ich meine das vorhin auch ernst mit clever, weil wenn du dir kein Kriegsziel festlegst, hast du immer auch wieder ein Exit. Das ist ja eigentlich oft das Schlimmste, dass du an was festhältst, das Ziel nicht erreichst, dein Gesicht nicht verlieren willst und weiter bombardierst und noch mehr drauf wirfst. Das ist ja, dann wird es so ein Afghanistan irgendwann.
Hast du recht,
absolut. Also deswegen, das ist strategisch, finde ich es gut. Ich fand auch seine Pressekonferenz gestern, dass er gesagt hat, er muss das Militär aktuell mehr benutzen, als er eigentlich will. Also von daher, vielleicht kriegen sie das in wenigen Wochen hin und dann werden alle, sind wir mal ganz ehrlich, auch in Deutschland, auch wenn man das verurteilt, sagen, puh, da ist eine neue Gefahr oder eine entstehende Gefahr durch Atombomben im Nahen Osten weg. Also auch wenn man das verurteilt, aber das wird dann auch das andere sein. Aber wie gesagt, ich befürchte, wer jetzt im Iran halt an die Macht kommt und nicht, dass wir hier ein Land haben, was im Chaos versinkt, weil das wäre die größte Eskalation, die passieren könnte.
A, wir brauchen deine Facette hier auch sehr dringend, Sebastian, danke dafür. Und B, er hat ja auch gesagt, das Militär kriegt von mir aktuell 15 von 10 Punkten. Und das ist ja mal eine echte Motivationsspritze. Sowas fehlt uns so ein bisschen, ne?
Ja.
Sebastian, wie sieht's denn aus mit Rüstungsaktien? Ist das jetzt immer noch quasi ein Bullcase oder ist da jetzt eigentlich alles schon drin, weil die Werte sind ja auch in den letzten Jahren einfach bombastisch gelaufen. Also wie ist dein Blick auf Rüstung?
Ob es ein Bullcase ist, also ob es weitergeht, ich gebe das gleich an euch zurück, bevor ich meine Meinung sage, aber ich gebe mal den Pitch mit rein, warum es Anzeichen geben könnte, dass wir so, nennen wir es mal, das Top bei Rüstungsaktien erreicht haben. Denn wenn man mal reinschaut, wir bekommen ja, oder wir hatten in Deutschland, ich habe mal nachgeschaut, letztes Jahr das schlechteste IPO-Jahr seit der Finanzkrise. Das heißt, ziemlich wenige Börsengänge. Und das, was wir dieses Jahr sehen, sind vorwiegend Rüstungsaktien. Also nächste Woche am 9. März wird die Gabler Group an die Börse gehen. Das ist ein kleinerer Rüstungswert, müssten so 270 Millionen haben. Die machen so Unterwasserkommunikation, U-Boot-Ausstattung. Also die gehen jetzt an die Börse. Danach wird wahrscheinlich Vincorion kommen. Die waren früher mal bei Jenoptik, wurden dann an Star Capital verkauft, werden wahrscheinlich ein IPO mit 1,5 Milliarden Dollar oder bis zu 1,5 Milliarden Dollar machen. Die machen so Generatoren, Energiesysteme, gerade für Luftabwehr, also gerade auch für die Tomahawk-Raketen, die in Dubai dafür sorgen, dass die iranischen Drohnen abgewehrt werden oder abgeschossen werden. Dann haben wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres KNDS, also das ist Krauss Maffei und ein französischer Partner. Die werden, oder die stellen die Leopard-Panzer her, die werden wahrscheinlich auch ein IPO angehen. Dann haben wir Spekulationen, ob Helsing, es müsste ein Münchner Startup sein, die machen Rüstung mit KI-Kombination, was das größte Thema überhaupt ist. Also da, wir waren gerade kurz bei Donald Trump und in den USA wurde die im Militär die Devise ausgegeben, dass alle neuen Übungen, die gestattet werden, nachweisen müssen, wie sie KI einsetzen, weil ansonsten werden die Budgets gekürzt. Also wir sehen, dass KI im Rüstungssektor immer größer wird, aber man kann auch sagen, ist das, dass jetzt mehrere Firmen in die Börse oder an die Börse gehen und versuchen hier oder die Kapitalgeber einen Exit zu erlangen und ein gutes, in Anführungsstrichen, kann man jetzt sehen natürlich, wie man will, aber für Rüstungsfirmen ist es ein gutes Umfeld. Dass die jetzt versuchen, Kapital aufzunehmen, ist das vielleicht ein Anzeichen dafür, dass wir jetzt an dem Top angekommen sind und der Rüstungsboom wieder nach unten geht. Also das ist die These. Ich gebe euch mal die Frage rein und ich werde auch gleich beantworten, wie ich dazu stehe.
Das ist so, ich glaube, die Rennländer sagen würden, eine fiese Möb. Das ist so gemein. Sebastian weiß ganz genau, was ich im Herzen sagen möchte. Sebastian weiß aber auch, dass ich am Ende die sachliche Analyse gewinnen lasse. Und jetzt zwingt er mich, hier den Bullcase für Rüstung vor ihm aufzumachen. Na bitte, ich merke mir das. Das war auch clever, mein Lieber.
Tja.
Ich komme nicht umhin zu sagen, dass ich für den ganzen Sektor weiter bullisch bleibe, trotz der Bewertung. Ich würde sogar sagen, wir werden ja immer wieder, je nachdem wie die Schlagzeilen sind, hoffentlich erleben, sowohl in der Ukraine, das wäre sicherlich noch bedeutender, wenn man das so einordnen möchte, aber auch im Nahen Osten, dann Frieden oder Friedensgespräche und logischerweise werden die Rüstungsaktien dann auch mal schwächer tendieren. Und ich befürchte, ich bin der Überzeugung, das sind für diejenigen, die dort investieren möchten, hervorragende Kaufgelegenheiten. Weil ja, hier ist eingepreist, dass diese Unternehmen unter Volllast fahren. Das heißt also mit maximaler Auftragslage. Die ist gewährleistet. Wir merken aber auch, wie Kapital bereitgestellt wird für Expansion, für Ausbau von Produktionsstätten. Und so etwas wird nicht wieder zurückgedreht. Selbst wenn mal die Schlagzeilen auf Seite 1 und 2 friedlichere sein sollen, jeder wird sich jetzt fragen, auch das sind ja die Folgen dessen, was wir gerade sehen, haben wir eigentlich sowas wie ein Drohnenschutzschild? Wir hören, dass sich die Emirate haben gesagt, sie haben 97% aller Raketenangriffe haben sie abfangen können mit ihrem Abfangschirm. Jeder wird sich die Frage, zumindest in Europa, gefallen lassen, haben wir eigentlich sowas? Was ist denn, wie weit können denn die Drohnen fliegen? Jetzt können sie ein paar hundert Kilometer fliegen, können die vielleicht auch... Also das wird eines der zentralen Themen bleiben. Ich habe als Jugendlicher die Aufrüstung und die Abrüstung erlebt, erlebe jetzt wieder die Aufrüstung und das wird noch jahrelang so weitergehen, weil die geopolitischen Verhältnisse einfach ungeklärt sind. Diese Unsicherheit wird Verteidigung und Rüstung zu einem der zentralen Investitionsorte machen. Deswegen, in diesem Fall mal, ihr wisst, wie ich es meine, aber by the dip, das ist... selbst für konservative Anleger, wahrscheinlich mit einem gewissen Anteil, ich habe unter der Woche mal gesagt, so 5-10, vielleicht auch 15%. Da wird man noch Geld verdienen in den nächsten Jahren. Davon bin ich überzeugt.
Ich habe mir mal die Rheinmetalle auf den Schirm geholt und die sind für 2026, fürs laufende Jahr, mit einem 42er KGV gepreist. Ist aber auch die Prognose da, dass die halt im Vergleich zu 2025 sogar fast 70% beim Nettoergebnis wachsen werden. Und insofern ist das jetzt nicht so teuer, oder? Ja,
du aber kannst den Preis dran schreiben und es wird verkauft. Das ist so ein bisschen wie, der Vergleich, der macht noch weniger Spaß, aber bei Masken war klar, die brauchen wir auf jeden Fall, dachten wir. Und im Moment geht es nur darum, kannst du produzieren? Und dann nennst du den Preis. Und das ist das, was die, willst du dann als Staat zur Not sagen, ja, dann nehmen wir das jetzt nicht. Das kannst du alles politisch momentan nicht rechtfertigen. Das wird auch mal zu einem Peak führen. Ich glaube aber, dieser Peak ist noch nicht gekommen.
Und trotzdem hat aber die Rheinmetall, ich nehme die jetzt mal als Proxy für den gesamten Sektor, ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen, wir können ja nochmal gleich drüber sprechen, ob man sich da eher in einem Einzelvehikel aufstellen könnte, so man denn will. Wir machen jetzt nicht die Moralkomponente auf, sondern wir reden jetzt hier über Geldanlage und das kann man auch gut finden oder nicht. Und aber an dieser Stelle sind jetzt halt diese ganzen Disclaimer, die wir normalerweise hier ransetzen, vielleicht auch nicht diejenigen, die jetzt zu diesem Thema passen. Aber nochmal zur Rheinmetall. Also die ist ja eigentlich schon seit Juni letzten Jahres komplett trendlos irgendwie. Also die zwischen 2000 und 1500 immer wummelt die da so hin und her. Was ist denn das für eine? Also ist das jetzt einfach eine gute, gesunde Konsolidierung nach dem Mega-Run zuvor?
Ja, noch einen packe ich jetzt nicht bullisch da drauf. Also ja, ist es wohl. Bitte, Sebastian.
Ja, ich kann es nur unterschreiben. Also es ist eine Konsolidierung. Ich habe es ja bei Plus, auch bei Beide Plus immer genannt. Ich wollte den Ausbruch sehen, der kam bis jetzt noch nicht. Aber wenn man den Anstieg vorher anschaut, ist es klar, dass so ein Wert irgendwann konsolidiert. Und ich muss ja auch sagen, ich war am Anfang skeptischer für Rüstungswerte, weil ich mir dachte, wenn hier Russland-Ukraine, wenn das zu einem irgendwie beigelegt werden kann, dann werden wahrscheinlich europäische Staaten schnell anfangen, die Rüstungsbudgets wieder zu kapern und woanders das Geld zu verwenden, weil wir einfach überschuldet sind, weil wir in einer alternden Gesellschaft sind, weil die Infrastruktur auf Deutsch gesagt im Arsch ist und weil wir massiv investieren müssen. Aber das, was wir aktuell sehen, das heißt 4. Jahr Russland-Ukraine-Krieg, jetzt sehen wir im Iran, dass hier US-israelische Angriffe kommen. Wir sehen genau das, was Lars gesagt hat. Das heißt, das ganze Thema Drohnen und KI wird ein riesen Megatrend, weil das ist ja die krasse Situation in Dubai. Das heißt, du schießt so eine Tomahawk-Rakete von Raytheon oder auch eine von Lockheed Martin mit einem Wert von $4 Millionen auf eine iranische Shahid-Drohne, die 20.000 kostet. Das heißt, du gehst ja finanziell auch kaputt. Und allein das Neuliefern dieser Raketen wird einen Riesenzyklus auslösen. Aber auch die ganze Drohnenthematik wird einen neuen Zyklus auslösen. Und darauf kommt dann noch KI. Also von daher, wir stehen hier vor einem mehrjährigen Boom, der auch darin begründet ist, dass wir halt eine Zersplitterung der Welt sehen. Also die USA mit der Einflusssphäre in Lateinamerika, die Chinesen haben ihren Bereich, die sind jetzt, sagen wir mal, Gott sei Dank noch nicht so aktiv, was Taiwan angeht. Da bin ich auch aktuell noch relativ entspannt. Jetzt hast du aber im Nahen Osten, wie neue Einflusssphären verteilt werden. Saudi-Arabien wird seinen Platz suchen. Also wir bekommen mehr geopolitische Destabilisierung und das bedeutet einfach, dass aufgerüstet wird. Und das wird ein Trend bleiben in meinen Augen.
Und würdest du eher auf eine Einzelaktie gehen oder eher auf einen ETF und den Gesamtsektor?
Ich würde, wenn ich jetzt auf ein Jahr oder länger reingehe, auf einen ETF. Aber so taktisch so ein Ausbruch bei einer Rheinmetall, das finde ich dann schon spannend, sagen wir mal, für ein paar Wochen. Und auch die amerikanische Werte. Also ich habe ja eine Lockheed Martin im Depot im Büro. Und die läuft ja auch gut. Die ist ja deutlich angesprungen, seit Dezember fast 50% nach oben. Das sind übrigens auch die, die gerade Dubai beliefern für die ganzen Raketenabwehrsysteme. Also ich würde sagen, ETF, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Einzelaktienauswahl groß machen will, aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Wert, gerade wie eine Rheinmetall, wo man auch mal mit einem Zertifikat und einem Hebel reingehen kann.
Und wie hast du im Goldaktienbereich gekauft? War das ein Einzeltitel oder auch da ein ETF?
Das war in dem Falle ein ETF. Also wir sind ja bei Buy the Plus schon mit einer Goldaktie investiert. Wir sind jetzt noch zusätzlich investiert in Junior-Aktien, aber da finde ich es, man muss eigentlich sagen, es sind keine richtigen Junior-Aktien, die in so einem ETF drin sind, weil die haben auch teilweise Marktkapitalisierung 10, 15, 20 Milliarden. Aber das sind kleinere Werte, die natürlich sensibler auf Goldpreisanstiege reagieren und auch auf Rückgänge. Und da kaufe ich aber dann lieber einen ganzen Korb, weil man hat bei diesen Juniors schon Hebel. Und da versuche ich zumindest das Einzelaktienrisiko ein bisschen wegzudiversifizieren über einen ETF. Und der Grund dafür ist, du hattest es ja gesagt, dass wir eine turbulente Woche hinter uns haben, dass Gold zuerst positiv reagiert hat, dann wieder zurückkam und das hat teilweise auch deutlichen Druck. Also als Gold 2-3% zurückkam, sind teilweise die Minen im ETF um 6-7% gefallen. Wir hatten da ein tiefes Limit drin, das wunderbar ausgeführt wurde. Die Position ist jetzt so minimal gerade im Minus, weil der Markt ein bisschen so spielt, könnte es bei den Goldminen zu Problemen kommen, wenn die Energiepreise steigen. Ja, kann es, aber man darf jetzt nicht von dem, was seit 7 Tagen passiert, schließen auf Ergebnisse in ein paar Monaten. Also die Goldminen, das sind ja auch keine Idioten am Werk. Das heißt, die sichern ja ihre Energiekosten irgendwo ab. Aber bleibt der Ölpreis natürlich länger oben, bleibt der Gaspreis länger oben, dann wirkt sich das schon irgendwo, man sagt das so schön, in der Bottomline, also unten im Gewinn aus. Aber jetzt nach 7 Tagen zu sagen, oh, deren Kosten werden zu hoch, das konterkariert die ganze Sache. Vor allem, weil die Minenaktien immer noch stark unterbewertet sind zum Goldpreis und die Junior-Minenaktien sind immer noch stark unterbewertet gegenüber den größeren Minen. Also da ist eine Menge an Aufholpotenzial und deswegen war so eine turbulente Woche mit einem, wie vorhin auch gesagt, eher emotionsgetriebenen Abverkauf interessant, da in den Markt überhaupt reinzugehen. Also das war so meine Idee, da jetzt eine spekulative Position aufzubauen und ich sage es nochmal ganz klar dazu, nicht langfristig. Langfristig sind Themensachen immer schwierig. Da muss man ständig am Ball sein, aber taktisch für ein paar Monate kann man sowas natürlich wunderbar spielen. Also das war so der Hintergrund. Ich gebe es aber gerne zur Beurteilung an euch jetzt weiter.
Ja, Lars, du bist auch, also ich will jetzt nicht das ganze RS-Portfolio hier verraten.
Nochmal.
Aber du bist, ich glaube, da würden sich ein paar Leute freuen, aber ich tue das jetzt mal lieber nicht. Aber du bist auch in Gold investiert, auch schon langfristig, aber jetzt gerade taktisch nichts aufgebaut oder abgebaut, ne?
Genau, seit der Korrektur nicht. Wobei, wir haben ja ein Depot, wo es ich habe den Wert auch schon genannt, also ich meine, mit der Royal Gold sind wir jetzt, weiß nicht, irgendwas über 80% im Gewinn. Und tendenziell würde ich hier auch noch nachkaufen, weil ich glaube, dass der Edelmetall-Bullenmarkt noch nicht vorbei ist. Insofern war, was haben wir heute als Thema? Clever. Also ich fand diesen, insbesondere sich dann in den Markt reinzulegen, genau, da habe ich ja einen Artikel in der, einen Beitrag in der App gemacht. Jeder will antizyklisch kaufen. Bis es dann soweit ist, dass der Markt unter Druck gerät, dann fühlt sich antizyklisch nämlich mit einmal so an, ja, wie, ja, ich kann jetzt nicht kaufen, alle verkaufen, ja. Guess what? Das ist antizyklisch. Und das hat mit einem vorher platzierten Limit Sebastian sehr gut gemacht. Ich kann das kurzfristig nachvollziehen, insbesondere auch, weil es die These unterstreicht, dass wahrscheinlich das, was wir hier im Nahen Osten sehen, nicht so lange andauert. Denn eins ist auch klar, sollte der Markt, er wird es meines Erachtens nicht, aber sollte er 4,5% oder über 4% Inflation einpreisen, ist das natürlich nicht bullisch für Edelmetalle. Also wir haben gesehen, dass die Korrelation zur Inflationsentwicklung im Goldmarkt nicht mehr ganz so stetig ist, wie es vielleicht in anderen Zeiten schon war. Aber sollte die Erwartungshaltung einer einer steigenden Inflation jetzt eingepreist werden, länger, dann setzt das in der Regel Edelmetalle unter Druck. Der Markt sieht es momentan offensichtlich nicht so. Von daher, ich kann das unterstreichen.
Hat das eigentlich eine besondere Relevanz, Sebastian, dass der Dollar jetzt auch in dieser Woche sozusagen wie so eine Mini-Renaissance als sicherer Hafen gefeiert hat? Also er ist auf jeden Fall wieder, zumindest, also nicht explodiert, aber leicht angestiegen auf jeden Fall. Hat das auch eine Relevanz für deine Goldminenaktien? Und das, was Lars gerade gesagt hat, also mit dem Limit, bedeutet, du hast dich da sozusagen einstoppen lassen, ne? Also du hast ein Limit gesetzt nach unten hin. Und da sind die Minenaktien dann hingelaufen und dann wurde deine Kaufposition aktiviert.
Richtig. Also ich zu deiner zweiten Frage, genau, Limit. Ich würde eher sagen, auf die Lauer legen. Das heißt, man legt ein Kauflimit rein und wartet. Das war der Grund einfach dafür. Ich hatte das Gefühl, und das basiert jetzt wirklich auch auf der Erfahrung, da ich seit über 20 Jahren mich mit Gold beschäftige, mit Minen und mit Rohstoffen, dass es auch mal wieder volatiler wird und dass einfach auch so ein ETF mal wieder zurückkommt. Und dass das Limit so perfekt in der Nähe der Tiefs war, muss ich aber auch sagen, war auch irgendwo Zufall. Man weiß es vorher nicht. Aber wir sind auf jeden Fall da gut in die Position reingekommen. Und die erste Frage war, was war deine erste Frage? Gold?
Dollar.
Ach, hat, stimmt, der Dollar.
Die Entwicklung des Dollar jetzt irgendwie eine Relevanz dafür?
Ja, natürlich. Also wir haben ja ein Erstarken des Dollars jetzt gesehen. Das ist aber auch eine klassische Reaktion darauf, dass wenn wir eine geopolitische Krise sehen, dann geht eben Geld in die USA und in die amerikanischen Staatsanleihen rein. Das war immer so und das ist immer noch der Bestand. Und ein starker Dollar war halt historisch gesehen schlecht für Gold, schlecht für Silber, schlecht für die Minen, schlecht für die Schwellenländer. Wobei man sagen muss, Gold seit 2022 hat sich schon entkoppelt von früheren Zusammenhängen. Das heißt, ein starker Dollar hat jetzt Gold nicht mehr so stark geschädigt. Auch ein positiver Realzins in den USA hat Gold nicht mehr irgendwie groß zurückgeworfen. Wir hatten trotzdem eine Rallye. Aber ja, in einem aktuellen Umfeld ist ein starker Dollar nicht gut für die Minen. Und auch das wird sich legen, weil in dem Moment, wo dieser Konflikt beigelegt wird, hat Donald Trump, das hatten wir auch schon diskutiert, ganz oben auf der Agenda einen schwachen Dollar, weil er will, dass wieder Industrie in den USA sich ansiedelt und dass die natürlich exportieren kann. Also es ist auch nicht in seinem Interesse, dass er einen starken Dollar hat. Also eigentlich alles, was gerade passiert, ist nicht in seinem Interesse. Er hat hier den Versuch, den Iran herauszunehmen als globalen Spieler. Das finden die Leute nicht gut in der Bevölkerung. Er hat einen hohen Ölpreis, er hat einen starken Dollar. Also börsentechnisch läuft alles gerade gegen seine Agenda.
Okay, so und dann wäre ich jetzt normalerweise dran, um mal kurz die Verlierer der Woche hier einzuordnen. Ihr müsst mir allerdings noch mal ein bisschen, ganz kurz ein bisschen Zeit verschaffen, weil ich muss mal hier noch schnell alles einstellen im Market Screener.
Vielleicht ich kann gerne einsteigen.
Ja.
Diese Woche sind ja
sehr gut.
Einige Aktien unter Druck geraten. Viele natürlich aufgrund der also Reiseaktien und so weiter. Wobei Booking wird dann doch mehr als Softwareaktie als Reiseaktie gesehen. Sind mit dem gesamten Software-Sektor, da kommen wir ja gleich noch zu, einen deutlichen Rebound gemacht. Und wir haben gesagt, wir gucken uns mal den für uns interessantesten Abverkauf an. Und der hat für mich stattgefunden in einer Aktie, die vielleicht, also es ist eigentlich ein Highflyer, den hätte man schon mal mitbekommen können, aber es ist jetzt vielleicht keins der Top-10-Unternehmen, eine Corning. Ist unter Druck geraten. Da geht es eben auch um die möglichen Lieferverzögerungen und. Und die Aktie ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Aber den Wert habe ich schon ein bisschen länger auf der Agenda. Ich mag aber ungern, manchmal ist das auch verkehrt, aber ich mag ungern in Rallyes rein, die praktisch keine Korrektur zeigen. Und Corning ist vom Hoch recht deutlich, ich muss nochmal nachgucken, aber letzten 2-3 Tage deutlich unter Druck geraten, ja, waren im Top bei 160, sind jetzt vorbörslich gerade bei 133 US-Dollar. Ist, wenn man so will, auf den zweiten Blick ein KI-Wert. Kann man sich vielleicht mal anschauen, wir machen ja heute nur so einen Schnelldurchlauf, also Optical Cable, gibt es dafür optische Fasern, optische Kabel?
Ist das Fiberglas?
Deutsche Übersetzung. Kupfer?
Fiberglas? Ist das
Fiberglas? Ja, Glasfaser. So, glaube ich. Also das sind die Daten, dort werden die Daten eben deutlich schneller übertragen. Und da ist Corning Marktführer und auch, glaube ich, den 70er Jahren eines der ersten Unternehmen gewesen, die überhaupt mit diesem Produkt an den Markt gegangen sind. Hat auch phasenweise mal schwierige Zeiten hinter sich gebracht. Aber aus meiner Sicht, ich bin ja ein großer Infrastruktur-Fan und da kann man mal drauf schauen, wenn man Lust hat. Gefällt mir ganz gut, dass es die vielleicht mal ein bisschen billiger gibt.
Und was definitiv auch sehr, sehr heftig abverkauft worden ist, ist Südkorea, also Samsung, SK Hynix. ist das jetzt hier dann eine goldene Kaufgelegenheit oder ja, ist das jetzt halt einfach nur eine sehr, sehr willkommene, notwendige Korrektur, die möglicherweise auch nochmal ein bisschen weitertragen kann?
Also ich finde, was in Korea oder Südkorea gerade passiert ist, ich kann mich nur nochmal wiederholen, emotionsgetrieben. Wir hatten brutale Anstiege dort und SK Hynix, Samsung haben ja den Index brutal nach oben gezogen. Mhm. Und jetzt kam halt die Sorge rein, weil Japan, Korea, viele asiatische Volkswirtschaften viel Öl und Gas beziehen durch die Straße von Hormuz. Das heißt, da kommt jetzt die Sorge auf der Energiesicherung. Aber man muss auch schauen, ich habe gerade noch mal ein Research gelesen, das Thema in Japan und in Südkorea, was die Energiesicherheit angeht, wird uns in 50 bis 60 Tagen wahrscheinlich erst interessieren. Die Chinesen haben die Lager voll, das heißt, die haben 100 Tage Luft. Also dann wird es da zu einem richtigen Problem. Ich glaube eher, dass da Gewinnmitnahmen erfolgt sind. Man ist aus der Position rausgegangen. Ich halte Südkorea für sehr interessant, finde aber momentan, und hatte ich ein Video gemacht, Brasilien fast spannender, wenn man jetzt einzelne ETFs taktisch handeln will. Aber so ein starker Abverkauf, ich glaube, es war das stärkste wie seit jeher, bringt mich natürlich auf den Plan, so einen Wert mal oder so ein Land auf die Watchlist zu setzen.
Und dann waren natürlich noch Banken betroffen. Also die Deutsche Bank hat, zerlegt ist jetzt ein sehr hartes Wort für das, was da stattgefunden hat. Übrigens auch eine Schaeffler. Haben wir nicht über die Schaeffler auch in der letzten Woche gesprochen? Oder war
über
das
zwei Robotik-Fantasie.
Ja, also ja.
Continental oder Continental und Schaeffler. Und da hatten wir gesagt, oder meine Meinung war, ist ein bisschen dünn die Story.
Ja, ja. Übrigens auch eine Beiersdorf, aber das hat eher unternehmensspezifische Gründe. Also ich denke nicht, dass dieser Drawdown bei der Beiersdorf jetzt in irgendeiner Art und Weise damit zusammenhängt, dass das nicht beta-getrieben ist, sondern unternehmensspezifisch. Ja, was haben wir denn hier sonst?
Kupferaktien. Also wenn du mal Kupfer hernimmst als ETF, auch 10% Verlust in einer Woche, ist natürlich das Thema Angst vor einem Wirtschaftsabschwung. Also eigentlich immer die alte Ölthematik. Egal, welche Aktie du jetzt zuwirfst, man kann es irgendwie mit Öl, mit Inflation sicherlich begründen. Auch eine Henkel, also einer meiner langweiligsten Werte, hat auch 8% verloren.
Ja, Lieferschwierigkeiten dann eben, ne? Aber man muss auch sagen, wenn man den Zusammenhang sucht zwischen Kupfer und dem Wert und dem Wert und dem, was haben die miteinander gemein? Die sind alle sehr gut gelaufen. Und man darf sich diesen Vorgang, wenn der Markt Risk rausnimmt oder Risikoprämien rausnimmt, den darf man sich durchaus als technischen vorstellen. Nicht in dem Sinne, dann sitzen Tausende von Fondsmanagern und Analysten morgens und sagen, da könnten wir mal 2% reduzieren in der Kupferaktie, dann nehmen wir, lass uns noch mal tiefer in die Bilanz von der Corning einsteigen. Ich glaube, da reduzieren wir mal um 1,8%, sondern es geht dann einfach darum, dass bei den Werten, die du aufgrund der Rallye vermutlich recht hochgewichtet bei dir in den Depots hast, da wird dann einfach verkauft. Einfach um Cash aufzubauen oder um in Anleihen umzuschichten, vorübergehend. Und das ist dann eben auch, da wo am meisten Fleisch dran ist, da wird dann eben auch verkauft. Dass die Hyperscaler zum Beispiel jetzt nicht mit so unter Druck geraten sind, liegt daran, dass die alle von ihren Allzeithochs relativ weit entfernt sind. Da hat die Rallye nicht stattgefunden. Aber im Kupfer hat sie eben stattgefunden. In Infrastruktur hat sie stattgefunden. In den Energiewerten hat sie stattgefunden. Also normalerweise müsste man ja auch selbst bei Versorgern sagen, naja, aber theoretisch, wenn die Preise hier steigen, dann steigt ja vielleicht die Marge bei den Versorgern. Aber Versorger sind für ihre Verhältnisse sehr gut gelaufen. Also sie werden Versorger auch verkauft. Und deswegen, wenn der Markt erstmal ein bisschen auspreisen muss, dann ist das vollkommen normal. Das ist ich will nicht schon das nächste Thema vorweggreifen oder dem vorweggreifen, aber das ist ein ganz normaler Vorgang, der da stattfindet.
Es erinnert mich immer, erinnert ihr noch an die Szene in dem Film Der große Crash, also mit Kevin Spacey, wo irgendwann die Situation kommt in der Großbank, ob sie jetzt beginnen, das Portfolio abzuverkaufen und einer Bedenken äußert und sagt, aber was wäre dann mit den anderen? Und dann sagt der CEO so, wir fangen jetzt einfach an, wir machen jetzt die Bücher platt. Und dann fängt einer an und dann sehen das die anderen und dann geht's genau, wie du sagst, Lars, dann geht's nicht mehr um Zahlen und Bilanz. Dann geht's nur noch raus, 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 möglichst als Erster, abwarten und dann vielleicht am Tief wieder rein. Aber dann geht's nicht mehr um Zahlen, dann geht's nicht mehr um Daten, um KGV, auch nicht mehr um Kevin Walsh oder Christine Lagarde, ist alles wurscht. Dann geht's nur noch raus mit dem Zeug.
Aber dass es eben kein klassischer Risk-Off-Modus jetzt war, sondern dass die Leute dann gesagt haben, hey, hier haben wir irgendwie gute Gewinne, das ist alles sehr gut gelaufen und da nehmen wir ja jetzt mal das Fleisch raus, also unsere Gewinne mit. Und dafür haben wir aber auch die Situation, und deswegen sage ich, kein klassisches Risk-Off, dass dann halt alles, was irgendwie vorher auch sehr, sehr krass verprügelt worden ist. Also sowas wie, ja, ist jetzt, ja, ob eine Netflix jetzt krass verprügelt wurde, also das Wording ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig, aber Netflix hatte vorher einen Drawdown, Trade Desk ist unglaublich schlecht gelaufen zuvor, auch eine Circle und so. Also ich will jetzt nicht diesem Bitcoin- und Software-Thema schon vorweggreifen, lass uns das gleich nochmal mit aufgreifen. Aber lass uns jetzt an dieser Stelle erstmal dieses ominöse Thema, warum verhohne people mich der Markt, nochmal mit aufgreifen.
Ich habe es mitgenommen, weil, also sehr enttäuscht, ich habe es aus ein paar Community-Reaktionen. Als der Ölpreis 8 oder 9% gestiegen ist, also wir sind mittlerweile an Tag 3, das muss am Dienstag oder Mittwoch gewesen sein, und die Ölaktien, frecherweise nicht, die waren sogar leicht im Minus. Und dann fühlst du dich natürlich, du hast sowieso schon, also die Gemengelage werden wir noch ein paar Tage wahrscheinlich erleben, vielleicht auch Wochen. Wenn der Ölpreis stark steigt, fällt alles andere. Und andersrum. So, das ist eben. Und dann denkst du, naja, okay, wenigstens habe ich Ölaktien und dann fallen die auch noch. Und das ist genau der gleiche Vorgang. Ja, also zuerst mal weiß natürlich der Ölmarkt auch, die können ja nicht ihre gesamte Jahresproduktion dann an dem heutigen Stichtag veräußern über Optionsgeschäfte und guck mal, wir haben alles zu $85 verkauft. Also das heißt, wenn man sich die Laufzeiten in den Kontrakten anschaut, dann sieht man auch, dass die nicht alle gleich steigen. Bei den langlaufenden Ölkontrakten steigt der Ölpreis deutlich weniger. Und wenn man sich den anschaut, dann sieht man da, an denen kann man eigentlich besser erkennen, wie sich Ölaktien bewegt haben. So, und wenn dann an einem Tag der Ölpreis so stark steigt, dann kann es eben auch mal sein, dass das gesamte Verkaufsvolumen des Marktes derart belastend ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wahnsinnig viel passives Kapital durch die ETF-Käufer. Und die, ja, wir wissen das ja, viele handeln dann prozyklisch, es wird verkauft, na, dann verkaufe ich auch mal ein bisschen was. Was ist ja auch okay, wenn man sagt, ich brauche eine Cash-Reserve oder sowas. So, und dann geraten eben Ölaktien mit unter Druck. Das ist so ähnlich wie das Phänomen, was Sebastian auch beschrieben hat. Das kann auch mal gerade im Minensektor passieren. Nur bei Rohstoffen ist es immer so offensichtlich, wenn da diese Divergenz auftaucht. Wir haben ja auch gesehen, dass es vorübergehende sind. Also Ölaktien sind ja unter dem Strich, haben sich ja vorher auch viel, viel besser gehalten. Also wenn man sich eine Exxon anschaut oder eine Chevron, den hast du ja nicht angesehen, dass der Ölpreis 2 Jahre lang nur gefallen ist. Und dementsprechend, man muss da gar nicht mehr draus machen. Wenn je länger der Ölpreis auf einem hohen Niveau handelt, desto eher werden davon Ölaktien und die Aktien von Infrastrukturausrüstern aus dem Sektor profitieren.
Ich würde noch kurz ergänzen, kann ich alles unterstreichen, dass man sich halt auch immer bewusst sein muss, wenn man in Rohstoffe über Stellvertreter investiert. Das heißt, in Öl direkt zu investieren, ist aufgrund der Rollkosten zu teuer. Das heißt, man geht beispielsweise in Ölaktien oder bei Kupfer in Kupferaktien. Und Timo, du hast das Wort schon aufgebracht, Beta. Das heißt, da sieht man, dass Aktien ein Aktienmarkt-Beta haben. Beta ist die Abhängigkeit zum Index. Das heißt, Kupferaktien gehen tendenziell natürlich den Weg des Kupferpreises. Aber an Tagen, wo Panik herrscht, ist einfach Verkaufsdruck in den Aktien, selbst wenn der Rohstoff steigt. Und das ist genau die Erklärung auch dafür. Öl kann positiv steigen, aber trotzdem ist die Abhängigkeit zum Index schwerwiegender als zum Öl in diesem Moment und deswegen fallen die Aktien. Das ist also auch die, sagen wir so, die dahinterstehende Erklärung, warum sowas auftreten kann.
Sehr gut. Also das heißt, ja, kurzfristige Divergenz jetzt zunächst einmal und der Rest wird sich dann zeigen, also quasi wie der Ölpreis dann tatsächlich reagiert und wo er hinläuft.
Ist aber, halt wieder Hund und Herrchen, weißt du mal, dann der Hund voraus, dann das Herrchen,
genau.
Die finden sich schon wieder, aber es heißt nicht, dass sie sich jeden Tag finden.
Ja. Und insbesondere muss man ja auch sehen, dass sich die Ölaktien, Lars, ich glaube, du hast es eben tatsächlich auch schon angemerkt, auch schon nach oben hin bewegt haben, obwohl der Ölpreis zuvor irgendwie auch nicht so stark schon nach oben gelaufen ist. Also dass da irgendwie auch schon ein bisschen was vorweggenommen wurde. Was ja in der Tendenz darauf hindeutet, dass hier vielleicht eine doch größere Turnaround- oder Comeback-Story am Laufen ist, als man das jetzt auf dem gegenwärtigen Stand hier vielleicht erwarten würde. Aber das können wir ja auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt diskutieren, ob dem wirklich so ist. Also, dann lass uns jetzt mal tatsächlich rüber zu Bitcoin und auch den Softwareaktien. Ich hatte eben schon einige angesprochen. Also auch so eine Figma, ne, Atlassian, ne, Adobe und so weiter. Also all diese Aktien, die irgendwie vorher bäh waren, die keiner haben wollte, die werden ja alle wegdisruptiert und KI macht die letztendlich die Geschäftsmodelle überflüssig. Ja, die sind halt nicht so schlecht gelaufen. Also so eine Trade Desk. Okay, bei der Trade Desk, da gibt's vielleicht noch diese unternehmensspezifische Info, dass die jetzt eine Kooperation mit OpenAI haben. Das ist natürlich, also das könnte natürlich ein Mega-Kicker für The Trade Desk werden. Also so, wenn die beispielsweise jetzt dann so eine Google-Funktion für OpenAI übernehmen würden, also quasi dann die Werbepartner dorthin sozusagen zu vermitteln und dann halt die entsprechenden Kunden für OpenAI dann auch zu selektieren. Könnte ja sein, dass das halt früher oder später mal so ein Modell wird, dass OpenAI sich auch über Werbung dann mitfinanziert und Sebastian dann beispielsweise Hermes-Werbung eingeblendet bekommt.
Es kann nur Hermes-Werbung sein.
Es kann nur Hermes-Werbung
sein. Oder Diageo, irgendein Produkt davon.
Oder Diageo. Ja. Okay, aber zurück. Bitcoin oder Krypto allgemein hat sich auch sehr, sehr gut verhalten, also gehalten, muss man sagen. Bitcoin war zeitweise über $73,000. Also bullenstark der Sektor und da ist der Boden jetzt drin.
Ich würde gerne das so unterschreiben. Der Boden ist drin. Das wird man leider bei Bitcoin erst auf höherem Niveau sagen können. Du hast in dem letzten Thema drei Aktien angesprochen, wo ich dachte, okay, die alle drei, also Netflix hatte ja auch tatsächlich News, die sind ausgestiegen. Trade Desk war, finde ich, auch aus Sicht von Trade Desk einen überraschend starken Deal. Und Circle hatte ja super Quartalszahlen. Aber die anderen, die du genannt hast, die sprechen eben dafür, dass es wirklich erstmal nur ein Rebound war. Eine Atlassian, die für mich so ein ganz klassischer Verlierer sind, diese Entwicklung. Und dann gegen den Markt eine Expedia und Booking ja auch extrem stark. Und eine Adobe, glücklicherweise für mich auch relativ stark. Das ist genau das, was wir angesprochen haben hier. Dass diese Werte für einen Rebound schlicht überfällig waren. Weil das, was hier eingepreist wurde an disruptivem Potenzial für die Softwarebranche, das war einfach zu viel. Und mehr muss man dabei auch fairerweise sagen. Es kann sich durchaus noch ein bisschen anschließen, also dass wir jetzt direkt wieder auf neue, wenn wir direkt wieder die Lows ansteuern sollten bei den genannten Aktien, fast alle Software, eine Constellation Software hat stark reagiert, eine ServiceNow hat stark reagiert und. Und wir haben ja unsere Meinung auch schon kundgetan oder waren vielleicht nicht ganz, aber dass wir gesagt haben, es gibt Software, die ist wirklich bedroht und es gibt andere, insbesondere diese vertikalen Softwarekonzepte, die sind weniger bedroht. Das alles ist jetzt, das muss man fairerweise sagen, erstmal nur ein Rebound, der ein bisschen weiter anlaufen kann. Auf keinen Fall sollten die Lows jetzt nochmal getestet werden. Das wäre extrem schwach. Das würde nämlich bedeuten, es wäre dann wirklich nur dieser berühmte Dead Cat Bounce. Und da ich auf diesen Rebound gesetzt habe mit ein, zwei Werten, hoffe ich, dass er sich noch ein bisschen weiter fortsetzt. Ich sage allerdings auch, ich habe schon Teilgewinne realisiert, weil die Abwärtsdynamik vorher schon enorm hoch war. Und es gibt andere Werte, die mit abverkauft wurden, bei denen aber eigentlich dieser Abverkauf ganz offensichtlich übertrieben war. Insofern darf gerne sich noch ein bisschen weiter fortsetzen, aber so ein Rebound ist erstmal normal, ohne dass man jetzt daraus ableiten müsste, das wird jetzt ein neuer großer Bullenmarkt.
Ist diese Rallye gefährlich? Weil viele könnten ja jetzt auch verleitet sein. Ach, da schau her, Sonne Atlassian. Ich hab's doch gewusst irgendwie. Die sind jetzt zu Unrecht so krass verprügelt worden. Und das war halt, die KGVs und die Multiples sind so günstig geworden, dass er jetzt einfach, das hat mich jetzt angeschrien, ich bin zu billig. Und jetzt kommt dann irgendwie eine 10%, 20%, 30% Bewegung oder so. Und dass man sich dann verleitet fühlt. Ah, siehste, ich hab's doch gewusst. Und dass man da möglicherweise in so eine Bärenmarkt-Rallye einfach reinläuft.
Also nur ganz kurz, das würde ich machen, wenn ich so ein Portfolio hätte. Es gibt sehr viele Hedgefonds, arbeiten ja mit so Long-Short-Portfolios. Das heißt also, sie sind eigentlich immer neutral im Markt, weil sie die gleiche Anzahl an Long-Positionen mit der Spekulation auf steigende Kurse und dem Volumen nach die gleiche Anzahl an Short-Positionen mit der Spekulation auf fallende Kurse im Portfolio haben. Diese Long-Short-Strategien sind ziemlich beliebt. Ich setze das eigentlich bei mir relativ selten um, aber wenn, das wäre für mich der Bereich. Also die Werte, die ich für schwach und disruptierbar halte, mittelfristig shorten und die anderen, bei denen diese Übertreibung zur Unterseite einfach übertrieben, eine Panikreaktion war, die kaufen. Das wäre ein schöner Trade.
Also so ein Pair-Trade meinst du?
Ja, genau.
Ja, okay. Ist das dann nicht auch so ein Dirk Müller-Ding irgendwie so?
Nee, Dirk Müller sichert ja immer ab.
Ja, ja.
Dirk Müller, das ist hier Fingern pro Mexiko. Das macht keinen Sinn unter dem Strich, weil du eigentlich, du bist nie dabei, aber du kannst den Leuten immer, ach, müssen wir das auch schon wieder schneiden?
Nein.
Das schießt so aus mir raus.
Nein.
Ist doch nicht böse gemeint. Der Mann ist damit wahnsinnig erfolgreich,
ja,
zu sagen, ihr verliert aber nichts. Ja, und gewinnen, ja, ihr verliert nichts. Nun seid doch mal damit zufrieden. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht und dann ist es wieder auf IPO-Preis zurück. I don't know. Also, ja, wenn, dann tut's mir leid. Sympathischer Mann auf jeden Fall. Und damit gebe ich weiter.
Ja, an Sebastian, an den nächsten sympathischen Mann.
Jetzt, ich kann nichts mehr ergänzen. Also ich füge noch an, ich bin für Bitcoin positiver gerade als für Software. Also der Schlusskurs über 71.000 stimmt mich optimistischer, aber wir haben natürlich noch Druck drin. Aber dass wir wirklich in so einer Gemengelage wie Anfang der Woche, wo immer wieder Angst aufkommt, Stärke bei Bitcoin sehen und auch bei Software. Also ich gucke da immer gerne auf den IGV, das ist IGV, das ist ein amerikanischer Software-ETF. Wir haben leider bei uns in Europa keinen reinen Software-ETF zugelassen. Wir haben immer so quasi Mischungen, wo irgendwie ein bisschen Software drin ist mit 30%. Aber der IGV, charttechnisch gefällt mir noch nicht, aber hat 7,5% in dieser Woche zugelegt. Das ist etwas, wo ich sage, kann mich eigentlich nur Lars anschließen. Software wurde krass abgestraft. Und ob die Rallye gefährlich ist, Timo, würde ich sagen, das beurteilt dann die Zeitachse einfach. Das heißt, wenn man zu lange drin ist, wird man da sehen, wie Unternehmen untergehen. Aber dass da zu viel aktuell eingepreist ist und viel zu früh und dass diese Unternehmen sicherlich noch ein paar Jahre Geld verdienen können, das ist in meinen Augen schon noch gegeben, dass du da 2-3 Jahre Geld drin hast. Aber man muss ganz genau zugucken, wie lange sind die dabei. Also ich habe das Augenmerk eher auf Cybersecurity und Blockchain momentan.
Okay, das können wir ja sehr gerne auch nochmal in der nächsten Woche oder in einer der kommenden Ausgaben aufgreifen. Lass uns mal rüber zur Hörerfrage von Johanna. Nochmal liebe Grüße an dich, Johanna. Diageo, was halten wir von Diageo nach der Dividendenkürzung? Habt ihr die im Portfolio?
Ja. Hast du sie, Lars?
Noch.
Noch? Oh, also ja. Oder willst du? Willst du? Mach gar nicht.
Nö, ich kann es kurz machen. Also wir machen hier regelmäßig ja auch Werte, bei denen wir vielleicht zugeben müssen oder anerkennen müssen, dass die Entwicklung nicht so war, wie man sich das gewünscht hat. Und für mich steht sie ganz klar auf dem Prüfstand mit der Tendenz, sie zu verkaufen, mit Verlust zu verkaufen, weil ich sie im Portfolio habe für passive Einkünfte durch Dividenden. Und dort müssen Dividenden nicht schnell steigen, aber sie sollten steigen. Oder sie sollten phasenweise so hoch sein. Rohstoffwerte haben keine dauerhaft steigenden Dividenden, aber dafür in einigen Phasen exorbitant hohe Dividenden. Dann ist das in Ordnung. Aber das passt natürlich nicht zum Konzept, wenn du dann Dividenden aussetzen musst. Ich befürchte, und das kann durchaus sein, deswegen ist es ein Prüfungsprozess, dass wir vielleicht kurstechnisch genau damit dann so ein Tief markieren, weil dann fast alles da drin ist. Ja, es sei denn, man geht wirklich, und das ist eine Frage, die ich oft bewege, aber die ich nicht abschließend beantworten kann, ob wirklich die strukturelle Nachfrage nach den Produkten, und ihr könnt nicht schuld sein, dass die von Diageo, dass die wirklich, dass man einfach davon ausgehen muss, dass die Welt weniger gesellig ist oder Geselligkeit ohne Alkohol immer besser kann. Es sieht danach aus, mit Blick an die Menschheitsgeschichte muss man sagen, es kann nur was Vorübergehendes sein, aber das muss man dann eben auch anerkennen. Und weil ich da nicht möchte, ja, ich will diese Einkünfte haben für ein passives Einkommen. Und wenn man die senkt, dann kann man sich's mit mir verscherzen, denn deswegen sehe ich den Wert jetzt kritisch.
Sebastian, du?
Also die Aussagen von Lars Prüfstand ist bei mir genauso. Also ich beobachte den Wert kritisch. Ich stelle mir ja auch immer die Frage, wenn ich Diageo heute nicht hätte, würde ich sie kaufen? Bei mir ist die Dividende ein Aspekt davon. Ich würde sagen, ich finde das Produktportfolio und was das Unternehmen macht, immer noch gut. Wir haben jetzt einen neuen CEO allerdings dabei und der hat natürlich die Dividende gekürzt. Man kann es jetzt positiv natürlich transportieren und sagen, das macht natürlich wieder Cash frei für den Turnaround. Die Schwäche ist ganz klar im US-Markt, weniger in Europa oder Lateinamerika oder in Afrika. Aber die Story, die jetzt verkauft wird, ist einfach, wir gehen auf Premium-Produkte und Premium-Marken. Wir bauen in diese Richtung um. Aber mein Denkprozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin jetzt so 21% im Minus in der Position. Ich habe zum letzten Mal nachgelegt der Dezember gewesen sein des letzten Jahres. Da waren wir auf einem ähnlichen Kursniveau, vielleicht ein bisschen höher noch als aktuell. Also es ist so, ist eine Aktie, wo ich genau beobachte, was jetzt gemacht wird, weil ich mag Turnaround eigentlich nicht.
Was mir gefällt ist, die haben ein interessantes Produktportfolio. Also wer das nicht weiß, wir haben es jetzt gar nicht ausgesprochen, die verkaufen halt Schnaps und Spirituosen in allen Arten und allen Geschmäckern von bis wirklich ein großes. Und ich bin sicher, da sind viele Marken dabei. So die Klassiker, wo man eben am Kiosk bezahlt man dafür ein bisschen weniger, im Club ein bisschen mehr, aber am Ende ist es das Gleiche. Das ist das Produktportfolio, worüber wir hier sprechen. Wird man ja schon nochmal sagen dürfen. Ist ja ein Erwachsenen-Podcast, ne?
Ich füge noch ein paar Marken an. Also Johnny Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray, Guinness und so weiter und so fort.
Captain Morgan, ganz was Feines fürs nächste Festival.
So, sind alles Marken, die ich heute Morgen schon konsumiert habe.
oder noch planen zu konsumieren in den nächsten 24 Stunden. Ja, fein.
Genau. Also bedeutet bei Diageo, Johanna, eher ein skeptischer Blick. Hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass wirklich Corona in auch diese Clubkultur, du hast das Wort eben schon mit anklingen lassen, Lars, dass die halt komplett zurückgegangen ist. Also ich glaube so, das ist Feiern, so wie es das in unserer Generation vielleicht nochmal irgendwie, wie es das gab. Ich glaube, das nimmt halt ein bisschen, ist nicht mehr so.
Und vielleicht auch die, ich meine, das sind immer Studien, diese GLP-1-Produkte, Wegovy, Ozempic, Mojave oder wie die, nee, Mojave ist was anderes, das ist glaube ich die Wüste, ne?
Aber Mounjaro meinst du?
Mounjaro, genau. Vielleicht ist es das auch. I don't know. Ich schätze mal, wenn ich so durch die Straße laufe, dann denke ich, naja, hättest du mal Vapor mit im Produkt haben sollen. Was ich übrigens nicht mehr mache, aber was auch sehr ungesund ist. Aber ja, irgendwie scheinen sich die Genüsse da verändert zu haben.
Bitte? Du vapest noch nicht mal mehr?
Nein, schon lange nicht.
Ich habe dich auch schon mindestens 2 Wochen hier nicht mehr vapen sehen.
Nein. Schon länger. Ich hatte davon immer Sodbrennen. Aber das ist mein eigenes Problem gewesen.
Okay. Ja, aber darf ich nur ganz kurz noch fragen, warum hast du eigentlich, haben wir dich nervös gemacht?
Wegen Vapen?
Ja, so, genau.
Nein, weil ich rauche, weil ich Raucher bin, tief im Herzen Raucher und das kriege ich nicht mehr raus. Das habe ich 25 Jahre gemacht und ich heute noch, obwohl es mehr als fast zwei Jahre her ist, als ich eine Zigarette, wenn einer vorbeigeht, dann sagen die Leute, machen und ich mache wunderbar. Ja, kommen Sie rein. Nee, hier dürfen Sie drin rauchen.
Auf dem Event in Würzburg, wo du ja dann leider doch nicht zugegen warst, da muss ich auch sagen, da habe ich auch wieder gequarzt ohne Ende. Da habe ich wirklich, ich glaube, ich habe eine komplette Schachtel da an einem Abend. Aber jetzt seitdem auch nichts. Ich habe wunderbar nicht eine einzige Zigarette.
Wenn ich das mal gekonnt hätte, dann hätte ich einfach so als Genussraucher. Achtung, liebe Kinder, das gibt es natürlich nicht. Es ist immer schädlich. Das hätte ich gemacht. Aber so, ich habe diese Partyraucher immer beneidet. Das ist so toll, wenn man nur auf einer Party rauchen oder saufen kann.
Ja, wenn jeden Tag Party ist, kannst du es jeden Tag machen. Folgt mir für mehr Tipps auf Instagram.
Ab nach Dubai. Jetzt gehen auch die Apartmentpreise runter.
Genau. Ja, das ist auch so eine Theorie. Das verfolge ich aber ganz genau gerade. Weil das, der Immo-Markt...
Lass das schön bleiben, Freundchen. Ich drehe nicht mit dir aus Dubai.
Jedenfalls werde ich jetzt auch versuchen, noch irgendwie Kim Gloss für ein Interview zu gewinnen. Und aber mit dem Rest will ich euch jetzt auch nicht mehr behelligen. Also, ich bedanke mich, Lars, Sebastian und natürlich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst gerne eine saftige 5-Sterne-Bewertung da und ein paar sachlich konstruktive Kommentare im Kommentarbereich. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Bis denn. Danke euch.
Macht's gut.